Musical Masterclass.
Willkommen in meiner Musical Masterclass. Ich bin Jana, riesengroßer Musical-Fan, und in diesem Podcast geht es um all things Musical. Das heißt Stücke, aber auch die Analyse derer, die Komponistinnen, die Inszenierungen, Dramaturgie, Musik, alles, was dazu gehört. Mit meinen wechselnden Gästen tauche ich deshalb immer zu einem Stück oder zu einem Thema besonders tief ein und möchte dir damit das Genre Musical noch näher bringen. Schön, dass du dabei bist. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge von Janas Musical Masterclass. Und heute ist es jetzt endlich soweit, bereits zweimal angekündigt. Heute spreche ich mit Dr. Britta Heiligenthal. Sie ist ausgebildete und promovierte Filmwissenschaftlerin, aber auch die künstlerische Leitung an der Neuen Flora in Hamburg. Sie hat davor schon so viele andere Shows und Musicals betreut, zum Beispiel von Disney Aladdin, aber auch zum Beispiel Dirty Dancing, Hinterm Horizont, Ich war noch niemals in New York, Sister Act, Tarzan bereits in Oberhausen, Das Phantom, Paramore von Cirque du Soleil, Mamma Mia, Wicked in Hamburg. Also sie hat schon richtig viel im Musical-Bereich als künstlerische Leitung oder Associate Director gemacht. Und ich freue mich so, mit ihr jetzt zu sprechen. Und ich sage einfach nur direkt willkommen in meiner Musical Masterclass, liebe Britta. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, ich freue mich.
Ich habe mich vor allem gefreut, dass du zugesagt hast, weil an so Menschen, die so hinter den Kulissen arbeiten, hat man gerade als Fan irgendwie selten Zugang, und ich habe auch total wenig über dich gefunden. Ich habe natürlich versucht, mich vorzubereiten, aber man findet gar nicht so viel über deinen Beruf oder auch deinen Werdegang. Und je mehr ich aber gefunden habe, habe ich auch gesehen, dass ich schon ganz viel Produktionen, an denen du beteiligt warst, auch gesehen hast und dich dann in ganz vielen Programmheften gestern Abend noch entdeckt. Also haben wir vielleicht doch schon mal ein bisschen unsere Wege sich gekreuzt, wie es so schön heißt. Ich starte wie immer mit der Quickfire Round. Alle wissen Bescheid, die diesen Podcast hören. Du sollst kurz und knackig antworten. Und es gilt immer, was zur Zeit passt auf diese Frage.
Gut.
Aber die erste Frage ist ganz eindeutig. Was war das erste Musical, das du gesehen hast?
Miss Saigon, Stuttgart.
Oh, mit,
ja,
Helikopter.
Das war so toll. Mit Helikopter, mit allem, ganz groß und ganz beeindruckend. Ich habe wahrscheinlich als Kind auch schon mal eine Show gesehen, aber ich würde sagen, das war das, was mich umgehauen hat.
Verstehe ich. Ich habe es noch nie gesehen, weil es jetzt schon lange nicht mehr bei uns war, leider.
Ja.
Und jetzt kommt die schwerste Frage: Was ist dein liebstes Musical?
Mein liebstes Musical, ich teile es ein bisschen auf. Eins, das mich am meisten berührt hat, oder zwei, sind Martin Guerre und Miss Saigon. Ich komme ja auch so ein bisschen aus dem Opern-Background, das hat mich berührt. Das Musical, wo ich den größten Spaß bisher hatte, dran zu arbeiten, ist tatsächlich und bleibt Tarzan.
Wow, dann hast du gerade deinen Traumjob, hä?
Ja, meinen Traumjob schon wieder. Ich habe die Show ja in Oberhausen schon mal machen dürfen. Und es ist eine Show, die ein ganz tolles Gemeinschaftsgefühl auch backstage hat.
Kommt es ein bisschen durch die andere Art, wie die Darsteller dann auf die Bühne kommen, also durch das Fliegen?
Ich glaube ja. Ich glaube, wir erzählen eine Geschichte von einer Familie. Und ich glaube, dass alle im Haus miteinander arbeiten müssen, damit das gelingt, was da gelingt. Und das braucht ganz viel Vertrauen und Teamwork wirklich nochmal in einem anderen Sinne. Und wenn ich alle Ingredients wissen würde, würde ich die auf alle anderen Shows anwenden, warum die Stimmung so besonders toll ist backstage. Aber ich glaube, dass das ein großer Teil ist.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das ist jetzt meine liebste Frage, deine schönste Musical-Erinnerung. Manchmal hat man ja einen Moment, an dem man sich so ganz deutlich erinnert, oder ein Besuch, wo man spontan noch was ganz Tolles gesehen hat.
Oh, da gab es so viele, sonst würde ich den Job nicht machen. Es gab so viele. Vielleicht mein erstes Praktikum bei Die Schöne und das Biest damals in Stuttgart, backstage. Ich stand auf der Seitenbühne und da war der Caller noch auf der Seitenbühne. Und ich konnte einfach in die erste Gasse gucken und erleben gleichzeitig, was auf der Bühne passiert, aber auch, was backstage passiert. Also wie viel Gewerke dann mit Headset auf und Calls, also diese Welt von das erste Mal von der Seite zu sehen.
Das ist auf jeden Fall auch noch auf meiner Bucketlist, mal eine Show aus dieser Position zu sehen. Das muss ja wirklich krass sein.
Unbedingt. Ich finde das so, ich habe so einen Respekt davor. Ich habe Respekt vor allen Departments im Theater, aber ich habe großen Respekt davor, was der Caller am Abend macht, weil der ist wie ein Pilot. Der steuert dann das Schiff und der fliegt die Show quasi. Und das ist echt total spannend.
Habt ihr, jetzt greife ich schon vorweg und ziehe die Fragerunde ein bisschen länger, habt ihr einen Caller mehr oder Callerin mehr als sonst in einem Stück, weil jemand diese Flug-Cues alle callt? Oder macht das auch diese Person, die anderen Cues auch callt?
Das macht auch diese Person. Wir haben mehrere Operator, Scenic und Aerial. Das ist dann da, also diejenigen, die die Knöpfe drücken und dann tatsächlich die Befehle umsetzen. Und wir haben natürlich ein viel größeres Department, Rigger, die Backstage gucken, alles wird doppelt gecheckt. Also, aber nee, die Callerin ist die Callerin oder der Caller an dem Abend und die leisten, das ist dann schon Königsklasse, die Show. Muss man echt sagen. Und das machen die ganz toll.
Ja, klar, krass. Also man merkt es von außen nicht, dass, oder man kann sich es gar nicht vorstellen, dass alle Cues von einer Person sind, aber ich habe gerade, während ich die Frage gestellt habe, auch gedacht, wahrscheinlich wären zwei callende Personen auch nicht so praktisch, weil die müssten sich ja wahnsinnig gut abstimmen, ne?
Ja, irgendjemand muss es dann letztendlich in der
Genau.
Hand haben,
So ein bisschen
glaube
wie
ich.
dieses
Und
Dirigat dann auch,
ja,
ne?
aber das ist schon, genau, aber das ist schon, also das ist, ich glaube, das ist keine Einsteiger-Show da. Wie gesagt, da musst du mal in Ruhe mit einem Caller drüber sprechen. Das ist auch ein total spannender Beruf, Stage Management. Aber ja.
Ein Musical-Fun-Fact. Kennst du irgendeinen? Vielleicht ein kleines Ding, was man bei Tarzan oder so nie sieht, was aber alle fasziniert, wenn sie es hören oder aus der anderen Show?
Oh, ein Fun Fact. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Es gibt ja natürlich viele Sachen, die ich nicht verraten darf.
Wie fliegt der
Ganz viele
Teppich,
Sachen, die
frage
ich
ich auch
verraten
nicht.
darf. Wie fliegt der Teppich und wie kommt Aladdin von da nach da? Und wie viele, ich habe letztens eine Schulklasse hier gehabt, mit meinem Sohn unter anderem. Und die haben gesagt, wie kommt denn der Leopard so schnell von da nach da und wieder nach da? Und dann habe ich gesagt, wer sagt denn, dass es das ein Leopard ist? Also solche Sachen gibt es natürlich. Da wollen wir nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Was ich total lustig fand bei Herkules war, es gab ja da die ganze Unterwelt und da gab es diese Treppenstufen und so. Alles war ganz düster. Und wenn du nah rangegangen bist, das hat bestimmt kein einziger Zuschauer gesehen, waren in diese Ornamente, in diese Geländer kleine Mickey-Maus-Köpfe
Natürlich, es ist ja
als
eine
Silhouetten drin.
Disney-Show.
Aber so, also sowas haben wir dann durchaus.
Cool. Das ist auf jeden Fall Fun. Das ist doch beim Frozen-Set auch außen die ganzen oder viele Disney-Sachen verewigt. Das ist ja
Ja.
typisch für Disney, dass man irgendwo die anderen Filme und Geschichten auch sieht.
Genau.
Was stört dich an Musicals? Gibt es was, was du sagst, ach, ich kann es nicht mehr hören oder das ist was, was hier noch aufgeräumt werden müsste?
Ich glaube, was mich stört, ist nach wie vor in vielen Köpfen das Bild. Also, dass es das Musical gibt. Ich habe ja Theaterwissenschaften studiert. Das ist jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen mehr als 20 Jahre her. Und ich musste damals sehr mit meinen Kommilitonen, also nicht nur mit den Professoren, sondern auch mit den Kommilitonen, darüber kämpfen, dass das eine Kunstform ist wie alle anderen auch und seine Vielfältigkeit hat. Und immer, wenn jemand sagt, ich mag Musical nicht, fühle ich mich geradezu herausgefordert, denjenigen dann mal zu einer Show einzuladen, die vielleicht ganz anders ist. Also nochmal, ich verstehe das total, wenn jemand sagt, Oh, Cats ist nicht meins oder Phantom der Oper ist nicht meins und das ist okay. Ich habe auch meine Shows, die ich lieber mag als andere, als Zuschauerin. Aber es gibt für jeden eine Show. Zumindest eine Show, die ihn berührt und was mit ihm zu tun hat. Und das ist immer, ich glaube, deswegen, ich glaube, das ist das, was mich am meisten stört,
Ich
dieses
hatte in
Bild.
der letzten Folge einen Professor für Musicalgesang von der UdK und der sagte nämlich auch, weil ich meinte, wie lernt man denn für Musical zu singen? Und er sagte, Musicalgesang gibt es nicht, weil jede Gesangssparte eigentlich mit einem Stück mindestens abgedeckt ist. Das heißt, die Darstellenden müssen so facettenreich sein wie das Genre und das bestätigt ja eigentlich nur, was du gerade gesagt hast. Und es ist auch so cool und hat mich auch schon an ganz viele verschiedene Musikrichtungen rangeführt.
Das ist auch so. Ich glaube, ich hätte diesen Job auch sonst nicht so lange gemacht. Also ich bin in den Job nicht reingegangen mit der Vorstellung, wie lange ich den machen werde, sondern es war eher ich probiere das mal aus, ich gucke mir das mal an und 15 Produktionen später mache ich das noch. Und zwar, weil es jedes Jahr, ich hatte das Glück und die Herausforderung, jedes Jahr eine neue Show zu haben an verschiedenen Standorten. Und da kommt jedes Mal was komplett Neues auf dich zu. Also auch dein Beruf, dein Aufgabenfeld verändert sich ja mit jeder Show. Das sind unterschiedliche Spielstile, du hast verschiedene Time Periods, du hast ganz verschiedene Topics, du hast eine Cast, die sich unterschiedlich zusammensetzt und so weiter und so weiter.
Ich weiß nicht, ob du Musical auch privat hörst, aber ich habe immer so eine Woche lang oder zwei das gleiche Lied im Kopf und ich kriege das nicht raus und ich höre es die ganze Zeit. Hast du auch gerade einen Ohrwurm, vielleicht auch aus der Show, einen Musical-Ohrwurm, der dir gerade nicht aus dem Kopf geht?
Ich habe Ich merke immer, dass ich Strangers, also Fremde wie ich, ist einfach ein Groove, den habe ich einfach immer so irgendwie bei mir drin. Ich merke immer, dass Son of Man, wenn das losgeht in der Show, irgendwie mein Puls anders schlägt, und das ist ganz toll. Und so gibt es natürlich immer ein bisschen etwas von den Shows, an denen du gerade arbeitest, wo du vielleicht auch schon Auditions machst. Also ich habe durchaus für die nächste Show auch schon ein paar Ohrwürmer. Wenn du eine Woche Auditions hörst,
Na
hörst du
voll.
natürlich den Song ein paar Mal. Und dann ist das so. Aber es gibt für mich auch schon so ein paar Musical-Klassiker oder Evergreens oder wie auch immer, die wir vielleicht nicht spielen und wo ich mir trotzdem durchaus neben meiner Playlist, die von Oper bis Queen und keine Ahnung was reicht zu Hause, durchaus auch mal ne tolle Show wieder anhöre.
Unbedingt. Also ich kann es nur empfehlen für längere Fahrradtouren. Da kann man nämlich ein ganzes Cast-Recording hören und dann richtig schön der Geschichte folgen. Das finde ich immer
Ja.
gut.
Also wer das noch, ich sag jetzt mal meine, man hat, wer sie noch nicht gehört hat, das ist immer so, was ich meiner Cast manchmal erzähle. Ich habe damals Jane Eyre am Broadway gesehen. Das ist eine Show, die gar nicht viele gesehen haben. Das ist auch schon ein paar Tage her. Und die war zum Beispiel, das Recording ist auch unfassbar toll. Das ist eher auf der klassischen Seite ja auch. Martha Gare ist auch sowas. Du siehst, ich liebe die Klassiker dann irgendwie. Oder da sagen wir so, das klassisch Orchestrierte. Aber es gibt viele Shows. Ich weiß auch, als damals Legal Blonde rauskam, war das auch ein Album, wo du gedacht hast, sowas habe ich ja noch nie. Wie lustig ist das? Und sowas habe ich noch nie erlebt. Und dann kann ich das auch ganz gut eine Zeit lang mal in diesem Motto sein und das hören. Ja.
Ja, gehe ich total mit. Und
Und ich muss
jetzt.
jetzt auch verraten, das verrate ich dir noch. Also mein Privatleben ist ja auch durchaus von Musical geprägt. Also mein Sohn liebt Musik und spielt Theater, jetzt in einem kleineren Rahmen, also nicht als kleiner Tarzan, aber in einem kleineren Rahmen. Das heißt, der ist mit Musik groß geworden. Sein Papa, mein Ex-Mann, ist einer unserer Gesangslehrer.
Ah
Mein
ja.
Lebensgefährte ist auch viele Jahre schon bei uns auf der Bühne. Das heißt, ich habe auch zu Hause in meinem Privatleben Menschen, die da singen und spielen. Und das ist einfach Teil meines Lebens.
Da könnte ich mir nichts Schöneres vorstellen, als
Ja.
so aufzuwachsen wie dein Sohn.
Genau, ich muss gar nicht selbst singen. Also es sind bei uns in der Familie eher die Männer, die das tun, auch in der erweiterten Familie.
Finde ich gut. Um jetzt vielleicht ein bisschen überzuleiten in deinen Job. Du bist ja künstlerische Leitung an der Neuen Flora, gerade verantwortlich für Disneys Tarzan. Und ich weiß, weil wir uns so kennengelernt haben, dass du immer diese Show ab und zu noch anschaust, zum Beispiel für Notes für die Darstellenden. Und ich frage eigentlich, wie oft hast du diese Show schon gesehen, wenn wir uns um ein Stück sprechen? Und ich hoffe, du haust jetzt die höchste Zahl raus, die jemand jemals auf diese Frage beantwortet.
Boah, das ist eine gute Frage. Ich kann dir das gar nicht, also ich habe die Show immer ein Jahr, dann kannst du dir vorstellen, dass ich natürlich alle Previews, alle Runs und nach der Premiere auch viel gucke und danach versuche in der Woche ein bis zweimal zu schauen. Also wenn du das jetzt aufs
Okay.
Jahr hochrechnest, würde ich mal sagen, also bei 80 Mal bist du in einem Jahr locker mit dabei, kann auch mehr sein. Es kommt ein bisschen auf die Show an und was ich sonst im Alltag noch so zu tun habe. Aber so ein bis zweimal in der Woche schaue ich sie auf jeden Fall gerne auch mal mehr, wenn sich die Zeit findet. Also ja, es gibt Shows, die jetzt Tarzan mache ich zum zweiten Mal. Also ich habe sie wahrscheinlich jetzt 150 Mal gesehen, würde ich sagen.
Und ich glaube, ganz viele denken gerade, das ist der Traumjob, wenn du so oft diese Show sehen darfst.
Weißt du was? Es gibt auch ganz viele Leute, die sagen, oh, das könnte ich ja nicht. Das ist ja immer das Gleiche. Jeder, der im Musical schon mal war und eine Show vielleicht auch zweimal gesehen hat, wird wissen, es ist nie das Gleiche. Das hängt nämlich an so vielen Menschen, die jeden Tag was live machen und dadurch auch immer ein bisschen anders. Ich hatte einen ganz tollen Professor, mein Doktorvater auch an der Uni, der hat immer gesagt, bewahre dir deinen ersten naiven Blick. Da ging es darum, wenn du eine Doktorarbeit schreibst über einen Film und dann hast du ihn natürlich irgendwann wahrscheinlich 200 Mal geguckt, dann kannst du natürlich entweder sehr wissend an eine Sache rangehen oder du kannst rangehen wie ein Zuschauer mit einem offenen Herzen. Und das versuche ich tatsächlich zu machen. Also ich versuche tatsächlich eher in der Show drin zu sitzen und sie auf mich wirken zu lassen und dann zu merken, wenn etwas nicht so auf mich wirkt oder anders oder mir nicht so klar wird, woran liegt das? Dann habe ich natürlich die professionellen Tools an der Hand, meistens die Antwort zu wissen und hoffentlich auch Notes geben zu können, sagen,
Verstehe.
hey, was wolltest du da erzählen mit dem Satz, habe ich so nicht lesen können, ist, glaube ich, fürs Publikum nicht so klar. Lass uns doch mal probieren, den Weg zu gehen
Ja.
und so weiter.
Ich habe gestern noch mich verloren in einer, ich würde fast schon sagen, eine Vorlesung oder so, die du fürs DFF gehalten hast auf YouTube. Die habe ich
Ja.
mir komplett noch reingezogen. Da hast du auch gesagt zu deinem Beruf, man muss sich vorstellen, immer, dass die Gäste, die mit dir drin sitzen, wenn du es nochmal anschaust, die sehen die Show zum ersten Mal und dass du versuchst, diesen Blick aufzusetzen. Jetzt, die Frage wäre dann gewesen, wie machst du das? Aber du hast ja eigentlich gerade schon erzählt, man muss sich vorstellen, verstehe ich das, auch wenn ich es noch nicht weiß? Ist das so ein
Genau, also mir
Handwerk?
fällt das, ich glaube, mir fällt das ganz leicht, weil ich da Gott sei Dank, also mit einem tollen Professor an der Uni so mir das immer bewahren durfte. Einfach auch erstmal zu sagen, ich spüre gerade das oder das löst das in mir aus. Also es war sogar immer Teil unserer Wissenschaft, auch wie schön eigentlich. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Und genauso gehe ich da auch rein. Also das, ich glaube, wenn ich das, ist es kein, du wartest nicht auf Fehler. Also setz dich nicht da rein und guckst dann, okay, wie in der Fahrprüfung, wer macht jetzt was falsch? Natürlich fällt mir auch auf, wenn jemand nicht im Licht steht. Wobei ich glaube, die könnten mich, wenn die Szene so gut gespielt ist, könnten sie mich wahrscheinlich ein bisschen beschummeln. Also ich gucke tatsächlich eher den Inhalt mitzufühlen und da wie alle anderen auch zu gucken, okay, kann ich das nachvollziehen? Verstehe ich das? Berührt mich das?
Finde ich einen richtig schönen Satz, den man, finde ich, auch auf ganz viel im Alltag übertragen könnte, nicht mit den Fehlern zu rechnen. Also gerade wenn man es um Korrektur geht oder so, einfach mal erstmal davon ausgehen, dass man gar nichts korrigieren muss, ne? Das ist ja auch eine sehr gesunde Haltung.
Du, das ist, also zwei Sachen fallen mir dazu ein. Das erste ist, das sage ich immer allen, die zu Auditions kommen. Wir warten nicht darauf, dass jemand scheitert. Wir hoffen mit jedem, der zur Tür reinkommt, mit, dass er es ist, dass er es kann, dass er uns umhaut. Also, weil du möchtest ja die Show besetzen. Und am liebsten möchtest du 20 Leute sehen oder 50, die es können. Das heißt, du wartest dann nicht auf Fehler. Und das ist auch etwas, man muss sich das vorstellen, es gibt kaum einen Beruf, den jemand eventuell auch schon 20 Jahre lang professionell auf höchstem Niveau ausübt und der sich trotzdem jede Woche in so einer Note-Session, die wir dann machen, mit seinen Kollegen da hinsetzt und Kritik anhört. Und sehr direkte und sehr offene. Und Darsteller müssen wahnsinnig kritikfähig sein. Wahnsinnig kritikfähig sein und ein großes Vertrauen haben, damit das gut zusammen gelingt. Aber ich hab da großen Respekt vor, weil du musst einerseits dich ja sehr stark dahinstellen und das ist etwas, das ist nicht so einfach. Also ich möchte mich nicht dorthin stellen vor 1500 oder 2000 Leute und mich da so präsentieren, bei Wind und Wetter und bei auch mal einen Tag, wo du sagst, ich habe heute Nacht nicht so gut geschlafen und die machen das trotzdem. Und dann andererseits eben offen zu sein für, du, das hast du jetzt vielleicht 3 Jahre schon so gespielt, aber wie wär's denn, wenn du es mal so probierst? Und wann immer das die Leute sind, da muss man auch selbst ein bisschen was für einen Topf werfen, dass man eine Offenheit zurückbekommt, dann ist das echt ein toller Job und dann macht das Spaß. Aber ja, also nein, wir warten nicht auf Fehler, sondern eigentlich ist es bei mir immer, dass ich lieber mehr Futter geben möchte, damit es auch nicht langweilig wird oder nicht eintönig und sich nicht wiederholt.
Jetzt hast du schon deine Doktorarbeit und deinen Doktorvater erwähnt. Du hast in Mainz studiert und promoviert. Und hast dich zunächst mit Filmmusik beschäftigt, auch mit Disney-Filmmusik. Und jetzt ist die Frage natürlich, wie kommt man von Screen to Stage? Aber die kann man auch zweiteilen. Also zum einen kannst du vielleicht einmal erzählen, wie du den Weg gefunden hast, aber dann kommt gleich die Frage, wie schafft der Disney-Film das auf die Bühne?
Oh ja, also bei
Kurz.
mir, ja, kurz, das ist spannend. Bei mir, ich bin tatsächlich an der Oberstufe, gab es einen Musiktheaterkurs, das heißt, ich habe mich in Musical schon sehr früh mit 16, 17, 18 eben verliebt und war mir dann aber nicht sicher, ob es da irgendwann mal einen Platz für mich gibt, weil auf die Bühne wollte ich eben nicht und ich wusste nicht so genau. Studiert habe ich, weil mir das leicht fiel und Spaß gemacht hat, aber eben auch Theater und Film und Musikwissenschaften und promoviert beim tollsten Doktorvater, von daher ist es dann die Filmmusik geworden. Weil es eben auch ein Feld war, was aus der filmwissenschaftlichen Perspektive noch gar nicht so bearbeitet wurde. Und bei Disney-Filmen macht die Musik so viel. Also das kann ich nur jedem empfehlen, wenn ihr euch einen Disney-Film anguckt, macht mal kurz 2 Minuten den Ton aus und schaut mal, was die Musik alles kann und macht. Also das war wirklich ein spannendes Feld, das zu untersuchen. Und ja, danach bin ich erstmal in der Oper gelandet, weil ich mich auch sehr in Oper verliebt habe, wenn sie gut gemacht ist und wenn sie berührt. Da könnten wir uns sehr lange drüber unterhalten, wann sie das tut und wann sie das leider auch nicht tut. Aber sie kann es auf jeden Fall. Und habe ein paar Jahre dort hospitiert und sehr viel gelernt und hatte da ganz, ganz, ganz tolle Erfahrungen, to durfte an tollen Häusern sein. Und dann war das bei mir ganz konkret. Bei mir kam Uschi Neuss, damals noch in einer anderen Funktion, aber die kam, unsere Chefin kam auf mich zu und hat
Ja.
gesagt, wir brauchen jemanden, der Dirty Dancing in Oberhausen betreuen kann. Wir haben gehört, du hast ja jetzt sehr viel Erfahrungen da gesammelt, magst du nicht zu uns zurückkommen? Also, und dann habe ich gesagt, naja gut, für ein Jahr probiere ich das mal aus. Und das ist 15 Shows her.
Uschi
Aber
Neuss ist
so kam
inzwischen
das dann.
Geschäftsführerin von Stage Entertainment?
Genau,
Ja.
genau, genau. Und das war eigentlich ganz schön. Die hatte da ein gutes Händchen für. Das hat mich auch sehr gefreut, weil ich auch immer ganz offen sein konnte. Sag, du, ich muss erst mal gucken, ob für mich so Long Run etwas ist,
Voll.
was ich kann. Es ist eben was anderes als so eine Opernproduktion und so ein Aufbau. Aber ich habe dann einfach gemerkt, weißt du, mit welcher Professionalität du in allen Gewerken dann eben unterwegs bist und wie schön du auch zusammenwächst und wie detailliert du an Dingen feilen kannst. Und das ist ein ganz tolles Feld und ein ganz toller Zweig von Musiktheater dafür. Und, das muss ich vielleicht auch einmal sagen, es war in der Oper damals noch nicht so selbstverständlich, dass du als junge Frau deinen Weg gehen konntest. Ich konnte da hospitieren, ich konnte assistieren, aber der Weg in die Regie, also das war damals als Frau noch so eine Sache. Und da war unsere Firma und sicherlich viele andere auch, ich will es gar nicht sagen, nur die Stage, aber ich glaube, dass das Musical-Feld sehr viel offener war, auch für Frauen in verantwortungsvollen Positionen.
Mega, ja.
Und das konnte ich dadurch dann eben mit Ende 20 schon machen. Und das war toll.
Cool. Was ich
Genau.
total schön fand, ist gerade, dass du so ein bisschen auch, wie sagt man es denn so, die positiven Dinge an diesem Ensuite, an dem Long Run hervorgehoben hast, dass du sagst, wir können viel detailreicher dran arbeiten, weil oft, ne, denkt man so, oh, wer kann das denn so oft aufführen und das ist ja auch ein krasses Investment, bla bla bla, aber so habe ich es noch gar nie gesehen, dass ihr viel mehr Zeit habt, dieses Stück so zu perfektionieren über die Zeit auch einfach, ne?
Also ich kann dir immer nur sagen, eine Premiere ist eine tolle Sache und aufregend und sicherlich ein Höhepunkt und Ende einer Probenphase. Trotzdem ist mein Ziel immer ein bisschen, dass wenn du 3 Monate später in die Show kommst, die sich noch weiterentwickelt hat. So, also es geht mir gar nicht so sehr darum, den Status quo dann zu halten. Natürlich fange ich nicht an, eine neue Geschichte zu erzählen mit den Leuten. Das ist dann nach wie vor noch Tarzan oder Mamma Mia. Aber Menschen können sich darin auch weiterentwickeln. Und häufig wird das Ganze im Idealfall facettenreicher. Und du hast eben die Zeit, daran zu arbeiten. Und ganz ehrlich, guck dir mal andere. Also Tänzer gehen auch nicht 6 Wochen in einen Kurs und können danach tanzen und dann ist es gut. Also in vielen Bereichen, Sportler und so weiter, auch Leute, die etwas erfinden, Künstler, die etwas malen, malen das Bild meistens nicht in 2 Stunden und dann reicht das, sondern viele Dinge entstehen mit Zeit und werden dann nochmal nachgebessert und bis sie dann perfektioniert werden.
Ja, und die habt ihr eben. So, und jetzt der zweite Teil der Frage.
Ja.
Also, ich habe eben schon diesen Vortrag von dir erwähnt, den hast du 2021 aufgenommen für Deutsches Filminstitut und Filmmuseum, wo du ganz über alle Disney-Stücke, die es eigentlich bis dato gab, ich glaube, Frozen fehlt noch, weil es noch nicht Premiere hatte in Deutschland, erzählt. Vielleicht kannst du ganz grob, weil es ist sowieso Trend gerade. Also, ich muss ja sagen, ne, wir haben jetzt Back to the Future, hat am Wochenende Premiere, Der Teufel trägt Prada ist schon angekündigt. Movie to Stage ist, verkauft sich gerade, sagen wir es einfach so, auch in New York, auch in London. Was ist denn vielleicht, es ist ja nicht immer gleich umgesetzt, aber kannst du grob sagen, wie schafft man das denn, vom Film auf die Bühne gut zu adaptieren? Weil wir haben vielleicht auch ein paar weniger gelungene Beispiele schon gesehen.
Ja, es gibt natürlich Beispiele, an denen ich auch selbst gearbeitet habe, wo du sagst, okay, das ist vom Buch her zu nah am Film gewesen, wenn wir auf einmal versuchen, so gefühlte 106 kleine Szenchen aneinander zu reihen, um dem Film treu zu werden, dann glaube ich, spielen wir den Film nach, aber da haben wir gar nicht die Mittel für. Also nochmal, ich habe ja im Film auch mit Film beruflich zu tun gehabt und Film hat unbegrenzte Möglichkeiten. Theater hat live eine Chance zu berühren. Also es sind aber zwei unterschiedliche Dinge. Das heißt, du musst ein Buch gut adaptieren. Und das heißt, du musst Dinge verändern. So, wenn du jetzt dann auch noch die Disney-Beispiele nimmst, dann ist bei Disney ja alles möglich. Also die animieren, die zeichnen. Das heißt, es gibt nichts, was es nicht gibt. So, und wie bringst du das jetzt mit den Live-Mitteln auf eine Bühne? Das ist ja der Weg ist ja noch viel weiter. Und ich glaube, da kann man zum Beispiel König der Löwen nehmen, was ich nach wie vor einfach eine total gelungene Adaption und Neuerzählung finde, weil man Elemente dazugefügt hat. Man hat jetzt nicht gesagt, wir spielen das nach und die Puppen sehen aus wie in den Theme Parks. Das gibt es auch, das hat auch seine
Ja.
Berechtigung. Aber du hast ein ganz anderes Kostümbild gehabt. Du zeigst Theater sogar bewusst. Ne? Du siehst Puppenspiel, du siehst Masken. Und ich glaube, das ist eben der Schlüssel, zu gucken, mit welches sind die Theatermittel, die einen so kriegen, wie das der Film auf einer anderen Ebene macht. Bei Tarzan ist das so, dass der Sound spielt eine Riesenrolle, dieser Impact. Es ist ja fast, als ob du im Rockkonzert bist, die Percussion und so
Ja.
weiter. Du sollst quasi das fühlen, was die fühlen, wenn sie fliegen, und wie sich der Dschungel anfühlt. Und deswegen, wie gesagt, glaube ich, ist wichtig, dass du gute Dramaturgen hast, dass du gute Autoren hast, die erstmal ein Buch auf weniger Szenen zusammenschreiben, dass du einfach sagst, was sind die Theatermittel, was kann Theater besonders gut, und damit eben eine Magie herstellst. Musik ist natürlich ein ganz, ganz, ganz großer und wichtiger Teil, und dann kann daraus was ganz Tolles, Neues werden. Und ich liebe das immer dann, wenn du sagst, ach, den Film fand ich schon toll, und ja, das Musical, da war ja noch mal was ganz Neues. Da habe ich ja noch mal eine Figur ganz anders wahrgenommen. Dann finde ich es schön. Dann finde ich es super.
Wenn es die Geschichte quasi noch ein bisschen erweitert und bereichert.
Genau,
Ja.
genau. Und wenn du den Kern der Geschichte mit den jeweiligen Mitteln, die dir eben zur Verfügung stehen, am besten möglich erzählst und berührend.
Vielen Dank für die kurze Erläuterung. Ich glaube, es gibt noch viel mehr Dinge, aber du hast ja auch schon Dramaturgie angesprochen. Das hatten wir auch schon in anderen Folgen. Also muss ich mir auch mal jemanden einladen, der das hauptberuflich macht. Jetzt kommen wir aber ein bisschen zu deinem Beruf. Du hast jetzt schon die Note Sessions erwähnt und Casting, aber ich glaube, es ist nicht alles. Ich weiß es aber nicht. Kannst du mal vielleicht so eine typische Arbeitswoche beschreiben, was du so alles zu tun hast noch?
Ja, also ich kann dir sagen, das kann man erstmal aufteilen in während des Aufbaus, also während einer Probenphase und dann nach der Premiere. In der Aufbau der Probenphase haben wir meistens ein Kreativteam da, einen Originalregisseur, einen Komponisten oder eben Associates von denen, die proben das. Wenn du die Show nicht kennst, lernst du sie dadurch selbst auch erstmal, und probst dann vielleicht schon mit den zweiten Besetzungen, mit den Covern, und versuchst dir natürlich, okay, eine Struktur zu erschaffen. Wie kann ich das dann nachher erhalten? Was ist dem Team wichtig? Was ist die Essenz der Geschichte? Was ist visuell wichtig? Das alles, ein gutes Regiebuch zum Beispiel zu erstellen, wo einfach steht, der steht da auf der 14, und manchmal sind wir so konkret, weil da ist ein Lichtspecial, ansonsten steht derjenige nicht im Licht. So. Aber natürlich auch die Intention, das Gefühl für so eine Show zu bekommen, welcher Schauspielstil ist es und so weiter. Und nach der Premiere übernimmst du das Schiff quasi und probst dann mit den Covern, manchmal mit den Alternates, manchmal kommt eine neue erste Besetzung. Und dann hast du eben die zeitlich andere Herausforderung, dass du Leute einprobst, aber gleichzeitig spielen die in der Regel dann auf einmal schon 8 Shows die Woche. Also manchmal hat man im Aufbau gefühlt viel mehr Zeit als direkt nach der Premiere. Und diese ersten 2, 3 Monate nach der Premiere sind bei uns eigentlich die heißesten, weil wir dann die Bühne haben wir dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag am Nachmittag. Da machst du die Bühnenproben, du versuchst abends während der Show zu proben und kannst hoffentlich Leute schon mal aus der Show rausnehmen. Und da geht es ganz viel um Proben und gleichzeitig so ein frisches Baby, also so eine neue Show, dann trotzdem noch zu begleiten, und nicht zu sagen, oh, ich habe eine Woche nicht geguckt und auf einmal erkenne ich die Show gar nicht mehr wieder. Also da hast du tatsächlich in den ersten Monaten sehr viel mit Proben, Feedback und so weiter zu tun. Und irgendwann wird es dann ein bisschen weniger, und dann geht es so in die normale Showbetreuung rein. Dann geht es eher mal um Motivation, dann geht es eher mal um Inspiration, neue Dinge ausprobieren. Ich sehe das auch ein bisschen so, dass du im Idealfall deine Künstler auch über diesen einen Job hinaus noch förderst. Also in den letzten Jahren merke ich, manchmal fehlt dir die Zeit, aber im Idealfall, dass du auch mal mit jemandem an einem audition Material für eine andere Show arbeitest oder mal Feedback gibst, ein kleines Projekt machst. Wir haben das ist, glaube ich, im deutschsprachigen Feld nur so, dass wir künstlerischen Leiter auch die Urlaubsplanung komplett machen von unserer Cast. Also das muss man sich ja auch vorstellen. Die haben auch einen ganz normalen Urlaubsanspruch.
Zum Glück.
Und da musst du natürlich auch ein Urlaubsbuch haben, und das muss dann auch alles zusammenpassen. Also es ist auch Teil deiner Arbeit, genau wie Besetzungslisten. Du planst die Woche vor, du planst die Proben dann zusammen mit dem Stage Management. Also sagen wir so, dir wird es eigentlich sehr, sehr selten langweilig.
Das heißt, du bist die gerade für Fans extrem heilige Person, die dann sagt, heute Abend spielt's, Abla oder wer auch
Genau.
immer oder nicht.
Genau, also ich bin dafür verantwortlich. Wenn die sagt, ich wollte doch aber lieber den sehen, das
Ja.
bin dann ich gewesen. Da gibt es aber meistens einen Grund für.
Na klar.
Und genau, weil dann entweder Darsteller auch mal eine verdiente Offshow haben oder Urlaub haben eben oder dann doch nochmal proben müssen, Showwatch haben. Wir versuchen auch immer, dass wir zum Beispiel den Darstellenden mal die Chance geben, beim Stage Management, beim Caller zu sitzen oder vielleicht im Orchestergraben. Also
Wow.
solche Sachen.
Ja.
Genau. Und natürlich bist du auch, und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, du bist einfach da für deine Cast. Also das ist ja, nochmal, das ist ein total herausfordernder Job, vor dem ich wahnsinnig großen Respekt habe. Und Menschen ziehen in eine neue Stadt, lernen mitunter eine neue Sprache, um dann vielleicht auch nur ein Jahr einen sicheren Job zu haben.
Ja.
Das heißt, Mitte der Vertragslänge kommt dann schon wieder die Frage, was mache ich denn als nächstes? Was ist denn mein nächster
Ja.
Job? Wir sind 6 Tage die Woche hier zu Arbeitszeiten, die herausfordernd sind, wenn man sagt, man möchte da draußen auch noch ein Leben haben. Also, und da bist du auch einfach mal für Themen da, die jetzt erstmal nichts mit dem Künstlerischen auf der Bühne zu tun haben. Und das können alle möglichen Themen sein. Und jeder hat private Themen oder eine Familie oder etwas ist mal los oder so. Und dann versuche ich da auch immer so gut wie möglich zu unterstützen. Ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist.
Voll schön zu hören, dass sich dafür auf jeden Fall auch die Zeit genommen wird und dass das also über das, du erfüllst hier deine Arbeit hinausgeht eigentlich. Das ist ja für ein Teambuilding, was ja vielleicht auch für so eine Show ganz wichtig ist, auch eigentlich essentiell, dass man, wie du sagst, ihr habt so ein gutes Gemeinschaftsgefühl. Das kommt bestimmt auch daher, dass man sich dafür auch Zeit nehmen kann.
Ja, und man wünschte immer, man hätte noch mehr Zeit dafür. Also manchmal ist so ein Beruf, meine Kollegen werden lachen, wo du dich am liebsten drei teilen möchtest, weil der eine macht den Showwatch, der andere probt noch oben und der dritte hätte für sowas Zeit. Das heißt, manchmal gelingt es dir auch erst nach einer Weile, diese Zeit zu haben. Aber es ist immer ganz schön, wenn du auch mal ein Problem für jemanden lösen kannst oder einfach da sein
Ja,
kannst.
voll. Du hast jetzt schon viel über die Note Sessions erzählt. Du sagtest, glaube ich, dass ihr das einmal die Woche dann mit der ganzen Cast zusammen habt.
Ja, also im Idealfall würde ich das so planen und das ist immer von Show zu Show unterschiedlich. Also ganz ehrlich gesprochen komme ich in den Probenphasen nicht immer dazu, das zu machen, weil also die Frage, mache ich jetzt mit allen eine Bühnenprobe, weil
Ja.
jemand braucht noch einen Put-in oder habe ich da jetzt eine Note-Session? Also die Arbeitszeit erlaubt manchmal nur das eine oder andere und dann werden die Notes auch mal zugerufen. Es ist heute auch so ein Tag, wir hatten schon 4 Stunden Kinderproben und gleich gibt es eine Show. Ich habe gestern die Show geguckt. Die halbe Stunde Note-Session habe ich dann mal gestrichen, gesagt, ihr habt ganz normal Pause. Ich finde euch nachher noch mit den Notes und dann
Ja.
machst du sie mal einzeln. Aber im Idealfall finde ich schon so eine Note-Session einmal die Woche oder wenn sie eben gebraucht wird. Ich streiche die auch mal, wenn die Show toll war. Was soll das? Ist ganz gut. Ich mache die nicht immer mit der ganzen Cast. Es gibt Shows, da macht es Sinn, weil es ganz viel Interaktion gibt mit der ganzen Cast. Viele Leute Texte und Dialoge
Ja.
haben oder die Cover was von lernen können. Manchmal gibt es aber auch Shows, da kann ich mich ganz gut mit dem Dance Captain aufteilen. Der Dance Captain macht die Ensemble Notes, wie er braucht, wann er braucht. Einige machen das während des Warm-ups, ganz unterschiedlich. Und dann mache ich das mit einer kleineren Gruppe. Also so wie es gerade sinnvoll ist, wir sind da nicht so festgelegt, sondern das, was gerade am meisten Sinn macht.
Ja, und jetzt würde mich mal ein konkretes Beispiel interessieren. Also ich kann mir eine Note vorstellen mit, wie du eben sagtest, geh auf die 14, sonst musst du im Lichtspot sein. Also super konkret. Oder ist eine Note auch manchmal, ich brauche mehr Gefühl von dir? Und da steckt eigentlich ganz wenig drin. Weißt du,
Ja.
wie spezifisch musst und kannst du sein?
Ja, ich kann total, ich kann, das ist das Schöne an meinem Job, ich bin mit den Darstellern sehr, sehr ehrlich. Das wissen die auch. Natürlich willst du nicht verletzend sein, sondern du willst ja konstruktiv
Ja.
arbeiten. Aber es gibt eine Szene am Anfang mit Kerchak und Carla. Kerchak merkt dann irgendwann, dass Carla ein bisschen außer sich ist. Sie hat dieses neue Baby da auf dem Arm und er sagt erstmal vor allen, bauen wir unsere Nester für die Nacht. Dann kommt er nochmal zurück und sagt ihr, du kannst es nicht behalten. Und dann fällt sie auf einmal aus allen Wolken, weil sie jetzt erst merkt, dass es da einen Konflikt gibt. Ich habe gestern die Show geguckt und habe dem Kollegen dann heute gesagt, habe gesagt, du, ich weiß, du willst es so im Vorbeigehen sagen, hat er auch gemacht, er hat es gesagt und ging schon fast wieder weg. Das ist eigentlich auch, das macht auch Sinn, aber die Information ist zu wichtig und du musst damit wenigstens noch versuchen zu landen. Also du musst versuchen, da einzudringen mit diesem Satz. Danach kannst du gerne sofort gehen, weil du es als gegeben ansiehst, dass keine Widerrede kommt. Aber der Satz, die Information muss wichtig genug sein. Also kannst du ihn nicht wegsprechen. Über solche Dinge sprechen wir dann. Weil derjenige dann sagt, ja, ich wollte das eher so oder ein bisschen nebensächlicher machen, weil er macht ja keine Diskussion auf. Da habe ich gesagt, genau richtig, dann probier doch mal den Satz zu setzen vorher und dann. Also das ist Notes und ein Dialog. So, und da kannst du ganz ehrlich sein. Leute, mit denen ich lange arbeite, da sage ich dann auch mal, oh, das war ja nix. Da kennen wir uns schon lange genug und dann können wir alle miteinander lachen. Aber ja, also so ehrlich wie möglich Feedback zu geben und gemeinsam zu überlegen, was hast du dir dabei gedacht, wie hast du das denn empfunden, wo wollen wir denn hin?
Aber du hast ja auch schon gesagt, es gehört zu den Skillset eines Darstellers, einer Darstellerin, dass sie einfach sehr kritikfähig sind. Und ich finde, man darf ja bei Kritik einfach auch nicht verwechseln, dass du gerade die Arbeit und das Handwerk kritisierst und nicht sagst, du bist blöd, weil du diesen Satz zu schnell gesagt hast, sondern du kannst den Satz anderen sagen und du bist trotzdem ein toller Schauspieler, so, ne?
Genau. Und das ist total wichtig. Also da gehört ganz viel Respekt beiderseits dazu. Und trotzdem, wie gesagt, habe ich Respekt davor. Schauspiel ist etwas sehr Persönliches. Also du stehst da, du versteckst dich nicht hinter einem Instrument, du versteckst dich nicht hinter einem Projekt. Der Darsteller steht da und der leiht auch seine Emotionen. Und wenn jemand auf der Bühne, wenn da Tränen fließen, dann fließen die da tatsächlich. Ja, aber die geben in dem Moment, die leihen ja ihre Emotionen dieser Figur. Und deswegen ist es schon wichtig, dass du da auch behutsam mit umgehst. Keiner möchte eine Szene nicht gut spielen. Meistens ist es ein Konzept, was vielleicht nicht ganz stimmt oder vielleicht auch Dinge, die sich verändert haben. Und ganz selten hast du ja nur eine Rolle auf der Bühne. Das heißt, es ist eh ohnehin immer ein Zusammenspiel.
Ja, vielleicht eine letzte Frage noch. Du hast gesagt, du machst auch die Coverproben und deswegen nehmen wir jetzt auch erst im März auf, weil wir haben uns zwar im Januar, habe ich schon angefragt und du sagtest, ich habe Coverproben, es geht nicht, was natürlich voll fein ist. Die Frage, die ich habe, ist, wann ist ein Cover bereit? Weil wir Fans, die auch sich so auskennen, wer ist denn zweite, dritte Besetzung oder Emergency Cover, wir freuen uns immer über diese Shows, wo jemand, ah, er hat noch gar nicht geprobt, er hatte keinen Put-in und schon hat er Shakespeare gespielt oder Tarzan. Das ist für Fans immer so eine ganz besondere Show und man ist besonders dankbar den Darstellenden gegenüber. Und ich habe da gestern drüber nachgedacht und dachte, für dich muss das ja der schlimmste Abend überhaupt sein. Oder, also wann ist ein Cover bereit und wie stehst du zu solchen Emergency Covers?
Es gibt ja mehrere Sachen. Ich habe erstmal großen Respekt davor. Ich weiß in den 15 Shows, die ich gemacht habe, wie viele Menschen uns schon eine Show gerettet haben. Das passiert immer wieder und ich finde es jedes Mal wieder abgefahren. Und da muss man voll ins Vertrauen gehen, weil ich kann da gar nichts mehr machen, außer auf der Seitenbühne stehen und die Wasserflasche halten oder sagen,
Atmen.
hey, du machst es toll. Und da muss man auch loslassen. Aber im Idealfall haben natürlich Menschen ausreichende Probenzeit. Alle, die mit mir gearbeitet haben, wissen, ich bin ein relativ schneller Prober, weil ich die Realität kenne. Und ich habe dann lieber auf der Bühne schon mal in der ersten Woche alles technisch angeguckt, damit es einfach sicher ist, als dass ich eine Szene ins Detail probe und jemand muss abends raufgehen und kann die eine ganze Szene ganz toll und hat den zweiten Akt noch nie gesehen. Also von daher versuche ich immer mit der ersten Runde, für mich ist es auch wichtig, es gibt ja kein erstes Cover und zweites Cover, sondern die sind bei uns gleichberechtigt. Es gibt aber eine erste Runde, mit der wir einfach anfangen. Und mit denen versuche ich relativ schnell technisch sicher zu sein, dass die zur Not drauf können, weil in der Realität wird jemand krank. Und es gibt auch Previews, die mussten Leute übernehmen und dann hast du besser ein bisschen mit ihnen geprobt. Ich würde jedem Darsteller für fast jede Rolle, die ein bisschen anspruchsvoller ist, wünschen, dass du zumindest mal 3 Wochen Probenzeit hattest, dir vielleicht, wenn es um Phonetik geht und so weiter oder musikalisch, das vorher schon angeguckt hast, aber dass du einfach eine ordentliche 3 bis 4 Wochen Probenphase hattest und dass du ein Workthrough hattest und dass du ein Put-in hattest. Dass es da auch deine Kostüme gab und deine Kollegen und Sound und im Idealfall auch in der Probe schon das Orchester, damit du dann geplant auf die Bühne gehen kannst. Das wünsche ich mir immer für jeden. Die Realität, das ist live, ist nicht immer so, aber wir versuchen immer das zu tun, was wir können, um die Leute, die sozusagen als Erste draufgeschmissen, so nennen wir das dann auch, salopp werden müssten, dass die wenigstens technisch gut supported sind und wissen, wo sie hin müssen.
Na voll.
Ja, weil da ist einfach Sicherheit natürlich das Erste. Aber ich kann mir vorstellen, dass das spannend ist und diese Shows habe ich auch immer als spannend empfunden und ihr kennt auch alle solche Plan-B-Shows und wir mussten auch alle schon mal eine Konzertante-Show planen und auch die waren dann Natürlich nicht das, was das Publikum eigentlich kriegen sollte, aber meistens was ganz Besonderes.
Ja, absolut. Und vielleicht noch mal ein bisschen, du sagst ja auch viel, dass du einfach diese Regie quasi dann auch im Haus übernimmst. Und die Frage ist, gerade bei Disney ist es ja eine Lizenzshow, die im besten Falle überall gleich aussehen soll. Wenn man jetzt König der Löwen im Tarzan spielt jetzt, soweit ich weiß, glaube ich, gerade nur in Deutschland. Aber wie frei bist du denn in deiner Regie? Also du sagst, ihr habt so ein Regiebuch erstellt während dem Probenzeitraum mit den Associate Directors oder den Originalmenschen und jetzt hast du das. Und jetzt sagst du, ich nehme mir ein bisschen künstlerische Freiheit raus oder da steht alles exakt drin?
Nee, also das Regiebuch erstelle ich nicht mit denen zusammen, sondern für mich. Also ich
Okay.
schreibe mir auf, was ich relevant finde, was meine Eckpunkte sind. Jetzt habe ich natürlich auch schon ein paar Shows lang Erfahrung. Im Zweifelsfall fragst du deinen Regisseur mal, sag mal, ist da jeder Blick jetzt gesetzt? Möchtest du da jeden Blick wirklich genauso gesetzt haben oder machen wir das im Spiel? Und du hast total Freiheiten. Also natürlich wird bei Mamma Mia der Auftritt der Väter über Center durch die Taverne rein sein und das wird auch so bleiben. Und es gibt auch Positionen, die sind dann so und die bleiben so. Aber nicht jeder Blick ist gesetzt. Und manchmal musst du mit Darstellern, das fand ich immer, das fand ich ganz wichtig. Du hast Darsteller, Mamma Mia zum Beispiel, Sam, ist so eine Figur, da kommst du mit ganz unterschiedlichen Mitteln zum Ziel. Also, wie verschlossen oder unfreundlich ist der am Anfang oder wie viel gibt er schon von sich preis? Und wie erzeugst du das? Dadurch, dass er ruhig ist, dadurch, dass er eher nervös ist oder ungeduldig. Also, und da musst du dir einfach auch deinen Darsteller angucken und sagen, okay, also was ist deine Version von Sam? Und wie kriegen wir denjenigen so hin, dass er der Essenz von der Show dient? Also darum geht es ja. Was ist das, was ist das, was ist diese Essenz von dieser Figur? Und die willst du erreichen. Nochmal, Positionen sind unstreitig. Gerade wenn du Tarzan machst, muss bitte jeder an seinem Abflugpunkt stehen und auch keinen Meter daneben. Aber es gibt Szenen, da ist sehr, 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 sehr viel Freiheit. Und die Vorstellung, dass Disney da strenger ist als andere, die kann ich absolut nicht bestätigen. Und ich habe ein paar Disney-Shows schon gemacht. Also bei Tarzan gibt es, wenn man sich so eine Sketchpad-Szene anguckt oder man guckt sich die Szene an im Camp, da sieht man Tarzan aber sehr frei an vielen Stellen rumturnen. Und das ist auch gut so und das ist auch ganz schön so.
Finde ich auch gut, dass wir mit dem, also wie sagt man, den Irrglauben quasi jetzt brechen können, dass Disney so viel strenger sei als andere lizenzierte Produktionen.
Nee, es gibt andere lizenzierte Produktionen, da war das sehr viel strenger. Manchmal ist es ein bisschen so, wenn du einen Regisseur hast, der aus der Choreografie kommt, dann sind das häufig Leute, die erstmal sehr visuell rangehen und das ist auch toll. Und die sind dann meistens sehr spezifisch mit Positionen und Bewegungen mitunter auch. Und aber da hast du irgendwann ein Händchen für zu wissen, okay, was ist auch der Sinn für den Regisseur? Also wie genau, wie detailgetreu möchte er das haben oder geht es eher darum, inhaltlich dem bestmöglich zu dienen? Und meistens sind wir da ganz gut mit gelandet, wenn wir erstmal sozusagen über den Inhalt gehen.
Voll. Du bist jetzt die künstlerische Leitung am Haus. Es gibt aber ja auch die musikalische Leitung, soweit ich weiß. Arbeitet ihr sehr eng zusammen?
Oh ja, total. Hannes würde jetzt lachen, weil ich glaube, Hannes und ich schreiben uns mal auch nachts um 2:30 noch eine WhatsApp zum Thema, du sag mal, die Show morgen. Oder mir ist da noch eingefallen bei der Probe. Wir machen ja jetzt auch andere Projekte zusammen. Wir haben letztes Jahr auch die Gala zusammen gemacht. Also das machst du auch nur, wenn du gern miteinander arbeitest und gut miteinander arbeitest. Und ganz ehrlich, also wer sich das Ganze anguckt, natürlich hört meine Aufgabe nicht mit Schauspiel auf. Und wenn jemand anfängt zu singen, wessen Aufgabengebiet ist es dann? Also immer noch meins, aber seins zudem auch. Von daher sind wir da ganz viel im Austausch, ob es darum geht, oder hat was nicht von der Szene so richtig auf den Underscore musikalisch gepasst? Oder müssen wir denjenigen mal ein bisschen besser supporten? Oder diejenige, was braucht der Darsteller, die Darstellerin gerade? Und da, wir reden da täglich. Also das geht gar nicht anders. Und das ist auch das Schöne dran. Das ist sowieso, ich hab ja nicht nur den musikalischen Leiter, ich habe einen Dance Captain, die werden häufig vergessen, die übernehmen die die assistieren uns, wenn wir nicht da sind, übernehmen die auch die Abendspielleitung. Die sind meistens Swing, haben manchmal noch ein Cover, sind
Wow.
auf der Bühne, schreiben Katsch. Also das sind die wahren Helden in diesem Haus.
Schön.
Die sind auch ganz, ganz toll. Und dann kommt jetzt bei uns halt dann auch noch ein Kids Department dazu. Dann kommt bei uns auch noch, und das ist total wichtig, ein Aerial Department dazu. Also der Stuart, der ist verantwortlich für unsere Flüge. Der hat in ganz vielen Stellen das Letzte sagen, da würde ich mich wirklich nicht einmischen. Und das ist aber ganz toll, weil du halt als Gruppe dafür sorgst, jeder mit dem Know-how und das, was er am besten kann, da eine schöne Show hinzustellen.
Super, dass du auch den Dance Captain nochmal so betonst, weil man fragt sich ja auch immer so, oder nicht man, meine Eltern, wenn ich mit denen mal ins Theater gehe, dann sagen die immer, wollen die, die im Ensemble sind, nicht auch mal vorne stehen? Und ich denke so, die, die da hinten stehen, die haben meistens alle 12 Jobs und machen viel mehr als die, die vorne stehen und ihre
Ja.
zwei Arien singen, sag ich mal so. Deswegen finde ich auch diesen Podcast so wichtig, um einfach zu zeigen, wer da noch alles so viel reinsteckt.
Ich kann dich da so unterstützen, weil das, was mir in der Oper immer gefehlt hat, also ich habe da mit echt tollen Leuten arbeiten können, sehr bekannten Sängern auch. Ne? Das war absolut atemberaubend, ganz spannend. Aber die hatten wahnsinnig wenig mit dem Opernchor dann da noch zu tun. Das waren wie so zwei Welten. Die wurden auch anders behandelt. Also die haben sich überhaupt nicht getroffen. Du hattest dann auch häufig im Opernchor wieder Leute, die dann natürlich auch ein bisschen gesagt haben, wir werden dann nicht gesehen und wir wollen jetzt aber unsere Mittagspause. Und also es war alles ein bisschen schwierig und es war sehr viel weiter auseinander in der Oper, was die Solisten machen und was das Orchester macht oder was dann der Chor machen. Und da haben wir eben, also wir haben eine kleinere Gruppe an Menschen auf der Bühne, die müssen alle singen, tanzen und spielen. Viele derer, die da im Ensemble sind, haben eben ein Cover, das heißt, am nächsten Tag spielen sie die Hauptrolle. Und selbst wenn nicht, ist es sehr viel weniger, gibt es dann nicht so eine große Diskrepanz. Und das ist ganz gut so und das spürst du. Also bei uns sind die Leute alle wichtig, die da auf der Bühne stehen. Und das ist, glaube ich, ich glaube, dass das in anderen Genres anders ist, aber im Musical ist das Gott sei Dank so.
Ist ein bisschen witzig, dass du bei Opa gerade gesagt hast, es waren wie zwei Welten, weil zwei Welten, eine Familie ist ja jetzt nun mal der beste Satz, den ich dann sagen kann für eure Art der Zusammenarbeit im Vergleich dazu. Ich möchte unbedingt noch über den Castingprozess mit dir sprechen, weil das ist etwas, was wir als Fans gar nicht mitbekommen. Es wird auch, glaube ich, sehr wenig geteilt von Darstellern, weil es ist natürlich total auch vielleicht, ich weiß nicht, ein bisschen geheim, man möchte auch nicht sagen, wenn es vielleicht nicht geklappt hat oder so. Ich finde, es bricht gerade so ein bisschen und ich freue mich auch drüber, dass ein paar Darstellende anfangen, das zu teilen. Wie sieht denn so ein Casting aus? Also es bewerben sich wahrscheinlich wahnsinnig viele und dann gibt es eine Vorauswahl und einen Teil davon schaut ihr an. Das, so ist meine Vorstellung. Stimmt das?
Genau, also es werden möglichst viele Leute eingeladen. Wie gesagt, wäre vielleicht für dich auch spannend, mal mit der Castingabteilung zu sprechen. Das machen wir ja gar nicht, sondern wir haben dann eine ganze Castingabteilung mit mehreren Casting Associates und Casting Director. Das könnten wir gar nicht leisten. Und dann sehen wir, dann tausende Bewerbungen gibt es da. Und dann wird natürlich muss manchmal ein bisschen geguckt werden, wer könnte denn zu welcher Show passen. Also wer hat denn die Skills? Wo wissen wir, dass das vom Tanzstil her passt und so weiter und so weiter. Und ja, da gibt es eine erste Runde Auditions. Auch das ist immer sehr unterschiedlich, wer dann schon da ist vom Team, ob wir das erstmal machen, musikalischer Leiter und ich mit den Leuten vom Casting zusammen oder ob da ein Kreativteam dabei ist. Es gibt unterschiedlich viele Runden. Es gibt Shows, da machst du gefühlte 5 Runden, bis dann die Cast steht. Andere Teams sagen, mir reicht es zweimal zu gucken. Jemand kommt nochmal zum Callback, hat nochmal Zeit bekommen, ein bisschen mehr Material und dann steht es auch fest. Aber ja, das ist ein Prozess, um den ich die Darstellenden nicht beneide. Das ist echt herausfordernd, sich da immer wieder zu stellen. Immer wieder von vorne. Man muss echt überlegen, auch die tolle Karriere haben, die gehen da trotzdem rein und machen wieder Audition. Und ich glaube, das ist in wenig anderen Berufszweigen so, dass du auch mit einem Lebenslauf von bis da reinkommst und deinen Lebenslauf mitbringst und wieder von vorne anfängst und dein Lied singst. Und es gibt Menschen, die machen wahnsinnig tolle Auditions und sind gar nicht mal so Bühnenmenschen. Es gibt die leider auch andersrum. Und das bricht einem immer das Herz. Da sitzt man dann immer da und sagt, aber diejenige ist wirklich in der Show ganz, ganz toll. Die ist einfach sehr aufgeregt. Und ich kann die Aufregung und die Nervosität verstehen. Wir versuchen das immer so positiv und nett und fröhlich wie möglich zu gestalten. Aber das ist schon, das ist eine herausfordernde Situation.
Wie viele seht ihr denn jetzt an einem Tag? Also, angenommen, heute ist ein Jane-Tag und ihr seht ihr dann an diesem Tag 20 potenzielle Janes oder seht ihr mit Absicht 5 Kerchaks und 5 Janes, damit es nicht zu viel wird?
Auch ganz unterschiedlich,
Aha.
wirklich ganz unterschiedlich,
Okay.
wie das Team das möchte. Manchmal sagst du ja, dass das Team möchte die Leute dann in so einem Final an einem Tag hintereinander sehen, um eine Entscheidung zu treffen. So, dann sind das nicht mehr unbedingt 20. Also wenn es nur um erste Besetzung geht, dann sind es vielleicht 5. Ja, das ist dann aber schon 3 Runden später sozusagen. Und dann hast du vielleicht einen Tag, da guckst du dir 3 unterschiedliche Rollen an und am nächsten Tag dann die anderen für die erste Besetzung und dann den Tag drauf die für die Cover und die Doppelcover und so. Also so muss man sich das ungefähr vorstellen. Das heißt, du wirst schon von Runde zu Runde werden es natürlich weniger, weil du schon merkst, ach, das passt nicht oder das passt vielleicht mit dem und dem Feedback. Arbeite doch nochmal da und daran. Und ja, dann wird es einer und häufig gerade in so einem Final, du siehst da nur gute Leute. Ne? Das ist nicht so, dass du dann sagst, der ist aber besser als der. Es ist an dem Tag, in dem Moment eine Entscheidung von einem Kreativteam, denen etwas Bestimmtes besser gefallen hat oder was sie passender fanden. Und das heißt nicht, dass die anderen, die da waren, in irgendwas schlechter waren
Toll.
oder weniger, auch teilweise weniger qualifiziert. Es geht einfach in dem Moment einfach um eine künstlerische Entscheidung, die ein Team trifft. Aber wie gesagt, ich habe großen Respekt davor, dass man sich eben dem immer wieder stellt, das zu tun.
Ich habe auch noch die Frage aufgeschrieben, weil ich das auch schon oft gehört habe, dass sich manche Darstellenden sagen, es liegt gar nicht immer an dem, was ich anbiete, sondern vielleicht auch an dem, was das Casting-Team braucht für die Show. Also die Frage ist, wie viel Skill ist wirklich die Chance auf die Rolle versus da ist jetzt die Chemistry mit den anderen Leuten, die vielleicht schon gecastet sind und da ist vielleicht ein bestimmter Typ gefragt und da ist vielleicht einfach meine Vorstellung, dass diese Person so und so sein muss und dass du hast einfach nur eine andere Farbe gebracht. Also wie ist die Gewichtung so ungefähr? Kannst du das grob einschätzen?
All das, also nochmal, Leute, die wir kennen, die hier in unserem Business arbeiten, die schon Shows gespielt haben, ja, die haben alle die Skills. Das ist kein, ne, wir arbeiten mit wahnsinnig professionellen, gut ausgebildeten Menschen zusammen, die unfassbar viel Talent haben, und zwar alle von denen. Und das ist immer ganz wichtig. Auch die dann in der ersten Runde nicht beim Tanzen den richtigen Vibe hatten, vielleicht den Stil nicht genauso getroffen haben, vielleicht in der Konstellation nicht so gut gepasst haben. Oder man sagt, was du auch eben gesagt hattest, Gesangsstil. Der klingt mir ein bisschen zu klassisch, wir wollen da eher eine Rockstimme. Und dann wird es halt der mit der Rockstimme. Oder etwas ist einen Halbton höher geschrieben, das sitzt dem einen besser als dem anderen. Das heißt, singen können es trotzdem alle und oder viele, nicht alle, aber viele. Also nochmal, die Leute, die du bei uns in den Shows siehst, die können alle
Die
wahnsinnig
können
viel
es
und
alle.
wahnsinnig gut. Und trotzdem kriegt nicht jeder von denen den Job, sondern es kann nur einen geben. Und ich glaube, das muss man sich so vorstellen: ein Filmregisseur hat ein Bild, wie er seinen Film besetzen will. Und wenn du einen Film nimmst und sagst, oh, ich stelle mir aber, hab mir da aber Julia Roberts vorgestellt und ich möchte das und das und das, dann wird es wahrscheinlich genau dieser Mensch werden, obwohl da andere Schauspielerinnen waren, die auch schon 5 Oscars gewonnen haben und es auch toll gemacht werden. Ich finde es ja immer spannend, bei solchen Hollywood-Filmen zu hören, wer eigentlich teilweise angefragt war. Und wir hätten auch alle gerne Johnny Depp und Titanic gesehen. Er hat es aber nicht gemacht und es wäre ein anderer Film geworden. Vielleicht ist das Wichtige. Und ich würde nie sagen, es wäre ein besserer Film oder ein schlechterer Film geworden. Es wäre ein anderer Film geworden. Und ich glaube, das ist bei solchen Shows genauso. Kann mir viele Leute vorstellen, die toll in Rollen wären.
Und am Ende bleibt es dann gerade bei etwas Kreativen ja einfach auch was Subjektives. Ich weiß, dass ihr gelernt habt, Publikum zu verstehen und euer Job ist, dass es der Masse, die ihr ansprechen wollt, gefällt und nicht nur dir persönlich. Aber es bleibt am Ende doch subjektiv.
Ich glaube, dass alles, was mit Kunst, also alles, was nicht mathematisch ist, ne, was wir in der Kunst tun, egal in welcher, dass das natürlich was mit Subjektivität zu tun hat, mit Geschmack. Also auch jede Note, die ich gebe, die erstmal das, wie ich das empfinde und fühle und so weiter. Und da gibt es dann durchaus mal einen Darsteller, der vielleicht denkt, no, fand ich jetzt aber anders. Ich freue mich immer, wenn Sie das dann sagen. Dann können wir nämlich drüber sprechen. Und finden da auch eine Lösung. Aber klar, das ist subjektiv und das ist das, was in dem Moment die Vision von einem Team für dieses eine Jahr, diese eine Produktion in diesem Moment ist. Es gibt ja auch Leute, die haben schon sehr lange Audition gemacht und auf einmal passt es perfekt. Die gleiche Show. 5 Jahre hat es nicht geklappt und auf einmal ist es das und es ist wunderbar.
Jetzt haben wir schon sehr viel von deinem Job erfahren und wo wir auch quasi deine Arbeit wahrnehmen können als im Publikum. Gibt es auch etwas, wo du sagst, jetzt vielleicht ausgenommen die Urlaubsplanung, ah, das ist Teil meiner Arbeit und eigentlich sieht den keiner. Also, weißt du, ihr seid ja immer Backstage und Otto-Normal-Zuschauerin merkt das wahrscheinlich nicht, aber etwas, wo du meinst, da steckt so viel Arbeit drin von mir und der Cast vielleicht, das merkt nur keiner.
Ich glaube, also das bin auch wieder nicht ich selbst nochmal. Ich habe ein großes Team. Das heißt, Arbeit zum Beispiel mit Kindern ist eine Arbeit, das ist ja nicht nur, du lernst den Text, sondern das ist ein Stück weit überhaupt auch ein bisschen die Berufsausbildung. Also die Kinder kommen hier nicht an und können schon spielen, singen, tanzen, sondern da wird dann das war teilweise auch technisch beigebracht. Ja. Man darf immer nicht vergessen, welche Herausforderung das ist für Menschen, die nicht Muttersprachler sind, in der Sprache nicht nur fehlerfrei den Text zu sagen, sondern es auch zu fühlen und zu spielen. Da noch mal ein Riesen Lob an unsere Phonetik-Coaches, die da Unfassbares leisten. Und ich finde das ganz toll. Ich mag auch die Vielfalt auf der Bühne. Ich finde das ganz schön. Wenn du eben Leute hast, die in deiner Sprache, in dem Fall in Deutsch, spielen können. Also, wenn die Sprache nicht im Weg ist, dann finde ich das wunderbar. Dann darf ich auch hören, dass jemand vielleicht aus Dänemark kommt oder mal in Italien geboren wurde, wenn jemand die Sprache aber so beherrscht, dass er sich darin seine Emotionen ausdrücken kann. Ne? Und das ist auf jeden Fall eine Arbeit, die riesen, riesen, riesengroß ist und die auch nicht von heute auf morgen getan ist. Nochmal, das ist aber auch einfach viel, viel das Team drumherum. So.
So, das heißt auch, also Phonetik, das sage ich jetzt einfach mal ganz offen, ist oft auch in der Kritik so ein bisschen, höre ich auch viel aus Fans, dass viele auch sagen, oh, ich habe ihn oder sie jetzt aber nicht so gut verstanden und wieso, also böse Zungen sagen, wieso kannst du nicht Deutsche und so. Und ich glaube, das ist nie rassistisch gemeint, sondern immer aufgrund der Phonetik. Wie gehst du denn damit um? Weil du hast jetzt euer Phonetik-Team sehr gelobt. Es gibt auch tolle Videos, wo das Stage auch schon erklärt, Phonetik. Wie viel Arbeit fließt da rein und stimmst du dem zu, dass es manchmal, also du stimmst dem wahrscheinlich eigentlich nicht zu, dass es nicht ausreichend ist, so habe ich es jetzt rausgehört.
Na, das kommt immer auf den Einzelfall an. Nochmal, es gibt natürlich immer, du weißt es ja manchmal auch nicht so ganz genau, wie die Reise weitergehen. Und manchmal spielen auch noch so Faktoren eine Rolle, wie ist der Sound gerade? Ist da ein Underscore drunter? Ist der Text schnell zu sagen? Also du kannst auch deutsche Opern hören und verstehst kein Wort von
Richtig.
Muttersprachlern, die das singen, weil es manchmal auch in einer Range liegt, wo es nicht mehr so gut zu verstehen ist per se, wenn es gesungen ist. Ne? Also da gibt es ganz, 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 ganz viele Faktoren. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir da ganz viel Arbeit reinstecken. Also das ist super wichtig, weil es ist super wichtig, dass du den Text und die Geschichte verstehst. Und nochmal, das Wichtigste ist für mich auch, dass du es nicht nur phonetisch aufsagen kannst, sondern auch in der Sprache wirklich schön frei spielen kannst. Ne? Und nochmal, dann liebe ich diese Vielfalt auch auf der Bühne und wir haben einfach so viel internationale Talente auch. Also ohne die könnten wir die Shows gar nicht machen. Aber es ist natürlich total wichtig, dass es gut zu verstehen ist und da kann es auch immer mal natürlich einen Fall geben, wo es das nicht ist und dann verstehe ich auch, wenn man sagt, oh, das ist jetzt enttäuschend, dass ich denjenigen nicht gut verstehen konnte. Das teile ich. Ne? Also da tun wir alles, damit das nicht passiert und natürlich das Publikum gut folgen kann, einfach, ne?
Und das muss man auch lassen. Also ich glaube, so viel Phonetik, wie ich das zumindest wahrnehme, wie bei Stage teilweise reingesteckt wird, das sieht man sonst eigentlich an keiner anderen Produktionsstätte, oder? Also das ist schon echt
Ja, das,
unfassbar
das
viel Ressource.
Das ist ein wichtiger Teil. Nochmal, ich meine, wenn man sich anguckt, was wir verlangen gesanglich absolute Höchstleistung. Wir verlangen das schauspielerisch, wir verlangen das tänzerisch. Wir wollen divers auf der Bühne sein. Wir wollen eine Vielfalt abbilden. Und dazu gehört es dann eben auch, dass wir auch nicht nur, sondern dass wir eine gute Balance haben, international casten. Und aber eben das natürlich mit dem Hintergrund, okay, wir müssen dann auch was tun. Und nochmal hier, unsere Phonetik-Lehrerin ist jeden Tag am
Wow.
Start. Und das ist ein ganz wichtiger, also nochmal, das ist ein ganz, ganz, ganz
Ja.
wichtiger Teil. Und den Teil, den ich immer finde, den unsere Darstellenden auch tun können, ist, gerade wenn sie neu da sind, haben vielleicht eben keine Sprechrolle, sondern sind im Ensemble, aber sich dann einfach zu trauen, die Sprache anzufangen, auch zu sprechen im Privaten. Da freue ich mich immer tierisch, wenn jemand reinkommt und dann versucht, den Urlaubsantrag auch in Deutsch zu machen.
Schön.
Und das ist dann ein tolles Zeichen, weil das heißt, du möchtest dich mit der Sprache befassen, auseinandersetzen und natürlich passieren dann da Fehlerchen und das dürfen sie im Privaten auch, nur
Voll.
so lernt man das. Ja.
Voll. Voll schön. Jetzt sind wir eigentlich schon am Ende der Zeit, aber ich habe gestern rausgefunden, dass du auch bei Wicked in Hamburg involviert warst. Und als jemand, also Wicked war mein so Einsteiger-Ding, da war es endgültig um mich geschehen. Und diese Neuproduktion von Wicked haben wir so, so entgegengefiebert. Das hat auch nach Covid, glaube ich, eröffnet. Das war so echt so eine Show. Da dachte ich, ich muss dich da jetzt auch noch drauf ansprechen. Jetzt nehmen wir uns noch
Na
2
klar.
Minuten dafür. Wie kam es denn dazu, dass Sage gesagt hat, wir machen jetzt nochmal Wicked, aber in einer komplett eigenen Inszenierung. Also mich hat es damals total überrascht, ehrlich gesagt.
Ja, mich hat es auch überrascht. Ich habe mich echt gefreut, weil das ist ja auch immer eine Chance, weiterzugehen, ne? Voranzugehen. Und es gab eben die Möglichkeit für so eine Art der Lizenz. Und dann haben sie ein neues Team zusammengestellt. Und ich muss ja sagen, das, was mich so begeistert hat, war dieses Bühnenbild. John Bowser hat da, als er da ankam mit Konzepten, und es war ganz toll, der war in der Flora, der hatte ein Konzept und hat dann aber gesehen, wie der Saal in der Flora angeordnet ist. Also du guckst ja viel auf den Boden, du kriegst ja so drauf. Und er hat gesagt, nee, okay, ich muss das anders denken. Und hat dann das Konzept nochmal umgestellt und hat dann eben diese ganzen, als ob ein Tornado da reingebrochen ist, viel in den Saal reingezogen. Wir haben Elphaba geflogen und ich
Oh,
finde,
ja.
da ist visuell ganz viel gelungen. Nochmal, das Stück an sich ist so gut. Da brauchst du vielleicht auch gar nicht viel. Also ich glaube, das ist auch ein Stück mit tollen Darstellern. Kannst du das Gefühl, es in ganz klein könntest du das auch machen, weil das Stück einfach so gut ist, weil die Figuren so gut sind. Und ich glaube, das ist eine Show, die können, da gibt es noch ganz viele Regisseure auch in der Zukunft, die da mit ihren eigenen Visionen rangehen können, weil es etwas so Allgemeingültiges ist, weil die Geschichte so gut ist. Es gibt keine Note, die Stephen Schwartz da geschrieben hat, die nicht genau dahin gehört, wo sie ist, und nicht einen Teil der Geschichte erzählt. Ich hatte damals das große Glück, dass ich ihn auch 2
Wow.
Stunden lang interviewen durfte und Fragen stellen durfte. Da habe ich mich dann mal kurz gefreut wie ein Keks. Das hatte ich mit Alan Menken auch nochmal das Vergnügen. Das sind dann so meine Helden, wo ich gesagt habe, hey, also, wie bist du denn auf Wizard and I gekommen? Und er setzt sich ans Klavier und fängt dann an, ah, hörst du, das ist die Eisenbahn, das ist der Zug, womit sie jetzt losfährt. Und du denkst einfach nur so, oh, da sitzt Stephen Schwartz und
Erzähl
spielt. Also,
weiter.
das ist, weißt du, da hat er einfach 2 Stunden erzählt, wie er
toll.
darauf gekommen ist, warum, was Musik da für ihn bedeutet, warum er diese Stimmen besetzt hat und so weiter und so weiter. Und er hat da ein Stück geschaffen, was nochmal, was genauso aktuell ist heute wie damals, als es geschrieben wurde. Wir hatten wahnsinnig tolle Darstellerinnen, die da so viel Herzblut reingesteckt haben auch. Und ja, das war eine spannende Zeit. Das war dann auch, wie du das gesagt hast, nicht nur nach Covid, sondern eigentlich, ehrlich gesagt, mitten in Covid. Wir waren die ersten, die wieder geprobt haben mit FFP2-Maske im Gesicht und Abstand. Und damit haben wir dann versucht zu proben. Verrückt. Also du probst mit Menschen und du siehst nur deren Augen. Das kannst du dir gar nicht mehr vorstellen. Das hört sich jetzt schon so weit weg an, aber so haben wir diese Show damals geprobt. Und das war für uns alle eine ganz große Erleichterung, was ganz emotional ist, als die dann auf die Bühne kamen und wir auf einmal wieder live spielen konnten. Mit allen Herausforderungen, die es zu der Zeit gab. Aber das war wichtig.
Ja, und das war so schön. Ich habe es auch, glaube ich, 4-mal gesehen in Hamburg. Bin ein bisschen obsessed mit dieser Show. Hast du ein Highlight? Also ich fand wahnsinnig, dass ihr Elphaba wirklich habt fliegen lassen durch den Saal. Das hast du eben schon gesagt. Da hatte ich Gänsehaut bis in die Kniekehle, weil ich dachte, das haben sie jetzt nicht gemacht. Obwohl der Trailer es schon ein bisschen verraten hatte, aber so wie Mary Poppins fast schon, hatte ich es eigentlich nicht erwartet. Ist es die gleiche Zipline, wie Tarzan jetzt nimmt?
Ähnliche Richtung, oder?
Ja, genau.
Okay, mehr verrate ich nicht. Es ist
Jetzt
eine ähnliche
fällt mir
Richtung.
jetzt gerade was ein.
Wir haben ja auch Paramour gemacht. Also wir haben ja
Ah ja.
häufiger mal Flüge im Saal, aber es ist eine ähnliche Richtung, genau.
Ja.
Das war tatsächlich, also es war ein bisschen wie kriegen wir das hin, dass sie fliegt, dass da mehr geht, weil nochmal auch die Originalproduktion ist ja wahnsinnig toll. Also dann
Ja.
denkst du ja schon ein bisschen, was kannst du jetzt anders machen?
Ja.
Und ja, so einen kleinen Schwank, also nochmal, ich gehöre nicht auf die Bühne, ich bin gar nicht gerne auf der Bühne, aber es ist tatsächlich so, dass wir, bis wir das getaggt hatten, und das Timing mit dem, man muss sich ja vorstellen, Underscore-Timing, Plattform dreht sich, Elphaba ist eingeklippt, singt ihren hohen Ton, hat den Besen in der Hand und dann gibt es Cues
Insane.
und dann passiert das alles gleichzeitig. Diejenige, die das bei der technischen Vorbereitung gemacht hat, um zu gucken, ob dann auch das Kleid aufgeht und der Besen und das, war ich. Also es
Oh,
gibt Fotos von mir mit Hexenhut auf, in der einen Hand den
stark.
Besen und in der anderen Hand das God-Mic, um zu sagen, jetzt würde der Cue, jetzt könnten wir fliegen. Das sind dann auch so die verrückten Momente, wo du im Kopf hast, wie es gehen könnte. Da hatte ich schon ein bisschen Erfahrung mit Fliegen, mit Tarzan, was ich damals schon gemacht hatte. Und mit unserem Production Stage Manager zusammen, der hat irgendwann ein Foto gemacht, weil er gesagt hat, Britta,
Ja.
das Foto brauchst du für die Ewigkeit, weil du also einfach so
Ja.
Multitasking. Da hatte ich, glaube ich, den Höhepunkt von Multitasking bei der Produktion erreicht, als ich da hing und versucht habe zu erklären, wann wir das Kostüm auslösen müssen, wann wir abheben, wann wir Fahrt aufnehmen, wann der hohe Ton gesungen wird. Den habe ich nicht gesungen, die habe ich
Ach.
damit verschont. Das kann ich nicht. Aber ja, es war eine tolle Produktion, es war aber auch
Ja.
deshalb so eine tolle Produktion, weil es so eine tolle Cast war.
Ja. Wäre vielleicht auch eine gute Antwort auf die Eingangsfrage, schönste Musical-Erinnerung gewesen, als Elphaba war einmal durch die neue Flora fliegen. Also das würde bei mir ist es der Flug, wir durften ja am Tarzan-Tag einmal auch durch den Saal fliegen und
Ja.
das toppt jetzt, glaube ich, erstmal lange nichts.
Ja. Gut, wenn es um Fliegen geht, durfte ich in Oberhausen und wer das Theater noch kennt, das hat ja auch viel Raum. Und ich durfte da mal kurz Fliegen ausprobieren und 3 Stunden später bin ich immer noch geflogen, dank meines Aerial Captains. Und ich habe damals tatsächlich alle Tarzanflüge gemacht. Also
Oh,
auch die herausfordernden, die kopfüber runter
krass.
klettern und so, weil ich merken durfte, oh, ich bin da ganz angstfrei und mir macht das Spaß. Und das weißt du ja vorher nicht,
Nee.
bis du dann eingeklippt bist und das machst. Und da durfte ich sehr viel fliegen.
Cool.
Und das ist einfach echt eine coole Sache. Ja, es gibt schon so Momente, wo du auch ein bisschen denkst, also für das Fliegen wäre ich auch gerne
Ja,
Darstellerin geworden.
ja.
Ansonsten bin ich, glaube ich, genau da, wo ich bin, richtig. Aber das Fliegen, darum beneide ich sie ein bisschen, ja.
Voll schön. Britta, was steht denn für dich als nächstes noch an? Also ihr seid ja jetzt noch, ich glaube, bis Herbst noch in der neuen Flora. Solange wirst du die Show bestimmt auch noch betreuen.
Genau.
Darfst du schon, also weißt du überhaupt schon und darfst du sagen, was danach für dich auf dem Programm steht? Oder ist Tarzan jetzt auch erstmal ausfüllend bis dahin?
Nee, Tarzan ist ausfüllend dahin. Ich bleibe aber an der neuen Flora. Und genau, ich bin tatsächlich fest jetzt an der Flora. Ich war ja in
Oh, cool.
unterschiedlichen Häusern. Seit 7 Jahren bin ich fest an der Flora. Das heißt, ich weiß auch schon, was als nächstes kommt. Und freue ich mich auch drauf. Ich freue mich immer auf die neuen Shows. Aber ich bleibe schon mit der Show noch so lange verheiratet, die gerade spielt, weil die braucht jeden Tag meine Aufmerksamkeit. Dann kann ich mir gut vorstellen, wir haben ja auch die Best of Musicals in Konzert gemacht, dass wir vielleicht auch in das Projekt nochmal weiter einsteigen. Das hat ja vielen Menschen auch ganz toll gefallen. Das hat echt Spaß gemacht, das zu konzipieren und mit Hannes, unserem musikalischen Leiter, zusammen da hinzustellen und natürlich mit diesen tollen Sängern. Und da kommen auf jeden Fall immer solche Projekte auf uns zu. Aber jetzt geht es mir erstmal darum, noch die Zeit mit dieser tollen Show zu genießen. Und ja, da gibt es auch jeden Tag was zu tun.
Mega. Ich wünsche dir dabei, dass du es sehen kannst wie ein Gast, der es zum ersten Mal sieht und dass die Kritik oder die Notes gut ankommen und ihr da schön auf einen grünen Zweig kommt. Vielen Dank für deine Zeit, Britta.
Sehr gerne.
Und ansonsten spätestens beim Teufel trägt Prada bin ich bestimmt auch wieder im Haus.
Ja, ich freue mich. Sag Bescheid. Jederzeit gerne.
Musical Masterclass.
Das war also meine Folge mit Britta. Ihr habt es vielleicht an mir gemerkt, ich war so super interessiert und ich habe ihr nach dem Interview auch noch gesagt, Britta, ich hätte noch 2 Stunden mit dir sprechen können. Es hat mich wirklich alles so interessiert und jetzt haben wir natürlich irgendwie musikalische Leitung, Phonetik-Coach, das alles auf der Liste, dass man sich vom Casting mal jemand einlädt. Ich versuche, dass ich da was hinkriege. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, welche Frage für euch noch offen war oder welchen Gast ihr euch als nächstes mal wünschen würdet für so eine Folge, in welches Berufsfeld oder in welches Gewerk wir noch hereinschauen sollten, um Musical noch besser zu verstehen und auch die Plattform und die Bühne zu geben für alle, die eben daran beteiligt sind, dass wir unser Genre so lieben können. Einen dieser Gäste lade ich in der nächsten Folge ein, nämlich Patrick Friese wird bei mir sein. Er ist Bühnentechniker am Stage-Operettenhaus in Hamburg und eröffnet dort gerade Back to the Future. Und er wird uns auch sehr viel berichten können, sicher. Über seine Arbeit hat davor auch schon und Julia betreut, hat den Tanz der Vampire betreut, hat beim König der Löwen gearbeitet. Da wird die Stunde sicher auch super schnell vorbeigehen. Und ich freue mich, wenn ihr jetzt auf Folgen klickt, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst, euren FreundInnen erzählt, dass sie diese Folge doch mal hören sollten. Und ansonsten einfach vielen Dank für euer Feedback. Es erreichen mich weiterhin zu allen Folgen Feedback, besonders immer noch zu der zum Musical-Journalismus versus Musical-Influencer. Die ist richtig gut angekommen. Da gibt es auch so viel konstruktive Diskussionen in meinen DMs und keep them coming. Es ist so schön zu sehen, dass wir hier einfach als Fans mehr machen als genießen, sondern uns richtig für das Genre einsetzen und mit dem Genre auseinandersetzen. Jetzt habe ich euch aber genug strapaziert. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge Musical Masterclass.
Musical Masterclass.